Moin Moin und hallo, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica Live. Diese Woche, wo ihr das hier hört, wir hatten es im letzten Podcast schon angekündigt, waren wir oder beziehungsweise sind wir beide im Urlaub und dementsprechend gönnen wir uns eine kleine Auszeit. Das muss aber nicht bedeuten, dass ihr ja contentlos seid. Und dementsprechend, wie wir das schon vor 2 Wochen hatten, wird es hier eine Radio Ravnica Live-Aufzeichnung geben. Nächste Woche wieder mit den News, mit unter anderem der Explorer Anthology, mit Dominaria United, mit allem, was in der Zwischenzeit passiert ist und noch viel, viel mehr. In dem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder mit einer regulären Radio Ravnica-Folge. Und bis jetzt viel Spaß mit Radio Ravnica Live Folge 2. Leute, da sind wir wieder und Marc ist da. Wie geht's dir, Marc?
Hey, mir geht's super. Ich habe mit Verspätung, ich wollte eigentlich eine Stunde früher sein, aber das hat nicht funktioniert. Hoffentlich jetzt genauso cool wie sonst auch.
Ja, auf jeden Fall. Also hat ja schon beim letzten Mal sehr, sehr gut geklappt mit allem. Von daher haben wir gesagt, machen wir es doch einfach nochmal. Ja, wir haben heute 3 Themen, oder ich habe heute wieder 3 Themen eingepackt. Und zwar einmal von Orca, beziehungsweise Johannes aus dem Discord, der fragt, beziehungsweise hat unsere Meinung gefragt nach der Zukunft des kompetitiven Spielens in Klammern in Deutschland, in Klammern dieses Jahr, was uns da noch erwartet und was da unsere Gedanken zu sind. Dann haben wir noch von Vollbitter, der fragt uns, ob Magic the Gathering noch eine 6. Farbe bräuchte und wie die denn aussehen könnte. Und dann haben wir noch den Medion-Mann, beziehungsweise Christian, der fragt uns, was denn mit Magic the Gathering passieren könnte, wenn denn keine neue Magic-Karte ab morgen mehr gedruckt werden würde. Wie wird sich Magic weiterentwickeln? Wie würde das Ganze aussehen? Und da werden wir unsere Gedanken ein bisschen zu teilen. Ihr könnt da auch gerne die Gedanken drüber teilen. Und uns im Chat da darauf hinweisen. Und ich würde sagen, bevor wir noch großartig weiterreden, gehen wir doch direkt mal drauf auf das erste Thema. Und zwar die Zukunft des kompetitiven Spielens in Deutschland dieses Jahr. Was sind deine Erfahrungen jetzt erstmal bisher, was das Competitive Play angeht in Deutschland? Und hast du dieses Jahr vielleicht schon was Neues erlebt?
Tatsächlich nicht, was daran liegt, dass in Lüdenscheid eine Brücke fehlt. Wenn okay. Lüdenscheid eine Brücke da wäre, wäre es für uns einfacher, irgendwie ins Ruhrgebiet zu kommen. Mhm. Oder halt oben Richtung Köln, wodurch halt wir die kompetitiven Turniere dort, die dort laufen, mitnehmen könnten. Mhm. Wie zum Beispiel in Bottrop, die eigene Bottrop-Liga und so weiter. Deswegen ist es da sehr wenig. Wir haben bei uns im Local Game Store immer mal wieder ein paar kompetitive Events. Aber ansonsten, ich glaube, ich weiß, worauf Orca damit aus möchte, weil er hatte mich darauf angeschrieben wegen meinem Blackie Talk, wo ich gesagt habe, dass ich Commander nicht als die Zukunft des kompetitiven Magic sehe. Mhm. Und ich glaube, da geht es so ein bisschen in die Frage. Aber grundsätzlich, ich habe noch nicht so viel gemacht. Ich bin gespannt, was kommt.
Ja, ich muss auch sagen, lustigerweise habe ich mir jetzt auch in letzter Zeit mehr Gedanken drüber gemacht, weil jetzt gerade natürlich nicht in Deutschland, aber zumindest mit Blick auf Bologna hatten wir das erste Mal jetzt ein neues Competitive Großturnier in Europa, wo, glaube ich, Modern das Main Event war, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich habe auf Instagram sehr, sehr viel dort nachverfolgt, was halt irgendwie Sache ist, ne, was halt da für Leute unterwegs sind, sehr viele Posts, sehr viele, ich glaube, Andrea Mengucci war einer der bekannteren Gesichter, die dort sind. Es wurde sehr viel gedraftet im Hintergrund und so weiter und so fort. Also es war eine sehr, sehr aufregende Zeit, wo ich sofort wieder Fernweh bekommen habe für mehr dieser Art von Events und mehr dieser größeren Turniere und mehr so einem Wochenende Reisen. Deswegen, also ich kann deine Frustration da echt nachvollziehen, dass da wegen einer fehlenden Brücke einfach ein bisschen der Zugang zu solchen Turnieren irgendwie abgeschafft wurde. Aber glaubst du, dass jetzt gerade mit Legacy European Tours eben da eine größere Erfolgsbreite irgendwie daher kommen könnte? Oder?
Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, wie sie es veranstalten, was sie machen. Bisher ist es ganz okay, was ich bisher gesehen habe, aber es ist alles noch zu weird, zu nicht durchstrukturiert genug für mich. Ich bin viel strukturiertere Sachen gewohnt tatsächlich und viel mehr Informationsfluss auch aus den kompetitiven Bereichen. Dementsprechend bin ich da mal gespannt. Ich hoffe ja einfach, dass sie mit dem Wiederauftreten von Competitive Magic auch sagen, hey, wir machen auch wieder eine Coverage, aber ich glaube, das ist Traumvorstellung.
Ja, das stimmt. Also Coverage merkt man auch einfach, dass das macht halt einfach so ein Turniererlebnis auch erst so richtig rund, weil wenn Leute halt nicht nachvollziehen können, was gerade so gespielt wird, dann warum sollte man sich überhaupt dann damit beschäftigen? Warum soll man dann auf die Idee erstmal kommen, quasi mehr spielen zu wollen und so weiter? Und ja, das ist halt genau so ein Ding. Ich meine, Legacy hat das jetzt halt bei diesem Turnier nicht gemacht und ich meine auch, dass der Plan zumindest nicht ist, dass solche Art von Coverage im großen Stil wiederkommen. Also ist auch so ein bisschen die Frage, wer ist denn da irgendwie, wer ist denn da eigentlich so der Hauptansprechpartner für solche Sachen? Ist das Wizards of the Coast und Wizards of the Coasts Verantwortung, das irgendwie zu organisieren? Oder siehst du da vielleicht auch andere Leute, die Turnierorganisatoren im Vordergrund?
Ja, es ist glaube ich, fast ausschließlich die Turnierorganisation. Also es ist ja, ich kann mir nicht vorstellen, das ist natürlich jetzt gerade Hörensagen, dass Wizards hingeht und sagt, hey, bitte macht keine Coverage. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern ich glaube eher, dass es vom Tournament Organizer durchgerechnet wurde und guckt wurde, hey, was kostet das? Und wir wissen beide, Medientechnik plus Leute, die das bedienen, plus Kommentatoren und so weiter und so fort, das wäre nicht günstig. Also es kostet eine Menge Geld und bringt dir im Vergleich wenig ein. Und ich glaube halt, dass die Organisation oder der Tournament Organizer dahinter einfach aus Kostengründen das gestrichen haben wird. Wie so vieles andere auch, weil gefühlt gab es auch kaum Werbung. Ich habe auf Twitter einen Post von einem Zuhörer oder Zuschauer gesehen, der uns beide getaggt hatte, wo es darum ging, so, ja, wie komme ich denn an Tickets ran? Weil es ist genau erklärt, wie man an ein Ticket rankommt auf der Seite, wo ich denke so, okay, das ist so das Minimal, was ich erwarte.
Ja, sowas auf jeden Fall. Also ich finde, es gibt schon, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel noch kurz vor dem Event, habe ich irgendwie einen Post gesehen auf Instagram, so von wegen, hey, boah, da müsst ihr jetzt aber unbedingt noch irgendwie, ihr braucht irgendwie noch einen Account oder sowas, ging es dann darum. Das nochmal irgendwie einen Tag vorher wurde erst gesagt, so, hey, ihr braucht unbedingt noch einen Account da und dafür. Und da habe ich mir auch gedacht, so, kann man das nicht irgendwie vorher kommunizieren? Weil wirklich diese Kommunikationsgeschichte ist halt wirklich ein bisschen schwach gewesen von der Seite. Aber also abseits quasi davon, sagen wir mal, ne, es ist jetzt ein neuer Organizer in Europa hauptsächlich. Wir hatten auch das, wo du auch eben vor Ort warst, das Command Fest. Glaubst du, das ist vielleicht auch was, wo man sich erstmal wieder so ein bisschen eingrooven muss in diese Richtung?
Boah, ich bin mir nicht sicher, weil die Vorlagen liegen ja da. Es wurde ja jahrelang gemacht. Natürlich muss man so ein bisschen eingrooven. Das Command Fest war halt alles andere als competitive. Und trotzdem war es relativ gut durchstrukturiert und auch relativ gut organisiert von dem, was ich bis erlebt habe. Und fand da wirklich sehr wenig negative Aspekte dran. Und muss halt da sagen, also wenn das so einfach ist, alte Notizen, alte Blaupausen wieder aufzunehmen, sagen, hey, wir haben Spaß daran, dann auf jeden Fall. Und genau, das, was Orca auch sagt, Legacy ist ja kein neuer Tournament-Organisator. Legacy hat ja schon mal Grand Prix gemacht, sogar in Deutschland. Aber das müssen die doch können. Das ist denen ihr Job. Also das muss man halt leider einfach sagen.
Ja, das ist auch so ein bisschen, ich sehe da so ein bisschen die Attitüde auch von Wizards of the Coast drin, dass man irgendwie nur, dass man so ein bisschen sagt, okay, Wizards of the Coast wollen sich nicht damit beschäftigen und sie wollen das einfach nur abgeben, weil sie jetzt gerade irgendwie keinen Bock haben, sich um Grand Prix zu organisieren und das halt alles irgendwie laufen zu lassen. Und dann finde ich es halt schon irgendwie schwierig, das halt an Leute abzugeben, die dann, ja, aus einem gewissen Bereich kommen, wo man irgendwie sagen muss, okay, weiß nicht, ob das halt, also, die zwar machen die das schon seit Jahren, aber sie machen es auch schon seit Jahren eben mit dem offiziellen Support von Wizards of the Coast. Die haben auf irgendwas aufgebaut. Und jetzt das Ganze quasi selbst laufen zu lassen, ist halt einfach, also finde ich halt irgendwie einfach schwierig. Und ich würde mir da wünschen, dass da ein Push kommt zum Thema, das Wizards of the Coast mehr gibt. Weil wir hatten auch eben kurz das Thema, weil teilweise Leute im Chat bei der Store Championship waren, wo du ja auch schon im Podcast gemeint hattest, allein so eine Kleinigkeit wie die Store Championship Promos, dass die halt eben gekauft werden müssen von Local Game Stores. Das sind jetzt einfach so Sachen, wo ich mir denke, warum sind die nicht wie in der guten alten Zeit einfach, warum werden die nicht rausgegeben? Warum wird das nicht als Pro-Punkt für Magic the Gathering gesehen, dass man sowas eben unterstützt, vielleicht auch ohne direktem Support und ohne, dass man da irgendwie Geld oder sowas dahinterherkommt. Ich weiß nicht, wie sind deine Meinung dazu? Macht Wizards of the Coast zu wenig für die kompetitive Szene?
Naja, man hat ja auch sowas wie die Store Championship. Und die Store Championship ist ja auch auf Competitive ausgelegt.
Ja.
Jetzt muss man aber dabei sagen, die meisten Store-Championships sind schon gelaufen und die meisten Stores haben die Promos bis heute nicht.
Ja.
Das ist halt auch was, wo ich sage so, das ist halt, ich weiß nicht, ob es das besser macht. Wenn man sie kauft, dann hat man wenigstens den Punkt, dass sie ja bis zu dem Zeitpunkt da sein sollen und dass man wenigstens sagen kann, hey, ich habe dafür Geld bezahlt. Jetzt können die Stores ja teilweise noch nicht mal böse darüber sein, so, ah, das kommt erst in 2 Wochen oder 3 Wochen. Und da muss ich halt sagen, ja, also alles in allem, sie machen nicht zu wenig, sie machen es falsch, ist meine Meinung. Natürlich klingt das immer so, als könnte ich alles besser, glaube ich nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, das, wie sie es aktuell machen, ist einfach in ein bisschen in eine falsche Richtung, meiner Meinung nach.
Ja, tatsächlich, also was auch schon im Chat gesagt wurde, Card Market Series, wo das Thema wäre, wie weit wäre denn sowas quasi, sagen wir mal das Experiment Pro Tour in dem Stile, wie es ja aktuell läuft oder wie es aktuell angefangen wird, das schlägt irgendwie schief oder es geht irgendwie schief, das läuft irgendwie nicht. Wie sehr würdest du sehen, dass Magic the Gatherings Community eigene Turniere aufbaut, wie eben zum Beispiel Card Market Series, wo ich auch vorher im Stream schon drauf eingegangen bin, so ein bisschen ist dieses Matthäus Modern Monday Geschichten, ähnliche Events. Wie sehr siehst du sowas eine größere Form annehmen? Oder glaubst du, dass das in Zukunft immer wichtiger wird, so private Turniere? Privat, als ob auch Wizards of the Coast kein Turnier wäre, kein privates Unternehmen wäre.
Ja, also es ist die Zukunft. Leute werden immer weniger das machen, was Wizards will, sondern immer mehr das eigene machen. Wie gesagt, das, was ich immer erwähnt habe, die Bottrop Series gibt es auch seit ein paar Jahren, die ist auch komplett privat organisiert. Es gab früher es sind ja keine neue Erscheinung, diese privaten Turniere. Es gab früher bei uns oben in Iserlohn gab es Turniere. Und so weiter und so fort. Es waren immer privat organisierte Turniere. Selbst wir haben schon privat organisierte Turniere hier in der Nähe gemacht. Und das ist neben den LGSs, wenn sie denn gut das Ganze machen, die Zukunft, wie das Ganze laufen wird, glaube ich. Aber eben auf lokaler Ebene. Also sowas wie natürlich Matthäus Magic Monday hat natürlich den Vorteil, dass es ein Stück weit an Card Market angehängt ist und da auch große Namen ziehen kann. Also Menguchi und ähnliche Leute sind ja auch dort manchmal vor Ort. Aber das Event ist ja auch super. Ich meine, wir waren beide schon da. Das Event ist super organisiert und wirklich schön gemacht. Und ich glaube halt auch, dass das ganz viele Leute einfach besser machen können, wie die Leute, die sich da im großen Stil mit auseinandersetzen, weil sie es im kleinen Rahmen machen.
Ja.
Ich glaube, wenn du halt wirklich ein Turnier organisieren musst, wo du so mit 1.500 bis 2.000 Leute rechnen musst, ist das doch noch mal eine andere Hausnummer, als wenn du halt nur, ich möchte hier ganz große Anführungszeichen haben, nur so 100 Leute hast.
Ja, absolut. Also das ist halt, hier Orca verweist gerade, dass am 6.8. ein Modern-Event in Karlsruhe ist. Da könnt ihr natürlich euch gerne irgendwie zu melden. Aber genau, solche privaten Events, ich meine, ich habe letztens gesehen, lustigerweise im Reddit und dann erst in der Berliner Community, dass ein großes Pauper-Turnier in der Weltentaverne stattfand, wo ich mega Bock zu hätte, da hinzugehen, weil ich bin ja auch irgendwie so ein Casual-Pauper-Fan. Also ich habe zwar jetzt nicht regelmäßig gespielt, aber gerade wenn es sowas irgendwie dann rauskommt, Pauper halt eben hauptsächlich Hobby, also oder sagen wir mal, hauptsächlich von Fans kreiertem Format, von Fans am Leben gehaltenen Format. Und wenn das jetzt noch in Paper Turniere im großen Stil irgendwie erlebt und sich daraus ganze Communities erlebt, also da braucht Wizards of the Coast am Ende dann auch nicht quasi quasi irgendwie bei rumkommen und sagen, ja, okay, wir machen jetzt irgendwie ein Pauper Grand Prix. Das würde sowieso keiner abnehmen. Und zum anderen würden die Leute, die das halt schon sowieso aus freien Stücken, nicht aus kommerziellen Gründen quasi machen, die würden das sowieso halt nicht so gut hinkriegen wie die. So. Und das ist halt dann eben so eine Sache. Ich bin sehr großer Fan von diesen größeren Turnieren. Ich bin sehr dankbar dafür, dass man es halt in Berlin sowas halt eben auch machen kann, weil da einfach sehr viele Spieler hier sind. Und mir ist auch bewusst, dass es nicht in jedem Bereich in Deutschland unbedingt so machbar ist. Aber eben so Sachen wie eben in Bottrop, wie von The Card Market Series, die hoffentlich eventuell Daumen gedrückt bald mal wiederkommt. Was ja auch mein erstes größeres Turnier war sozusagen, wo ich immer sehr wieder gerne drüber berichte. Ja, sowas macht einfach Bock mitzunehmen. Und wenn man halt so wenig Optionen hat, dann wird's halt einfach schwierig. Aber ein Ding noch auf Deutschland zu beziehen. Das große Problem in Deutschland ist ja, dass es keine Preisgelder geben darf wegen Glücksspielgesetz. Auch wenn das rein logisch argumentiert immer schwierig ist, weil ich finde, Magic the Gathering ist nicht mehr Glücksspiel wie League of Legends oder Counter-Strike. Im Sinne von, ist es halt ein Skillspiel, wo du vorher Sachen reinbringen musst. So, ich weiß, es gibt halt immer noch Variationen und Kartenwert ist ein Problem und so weiter. Aber trotzdem, wenn's E-Sports-Turniere gibt, sollte es auch einfach Magic the Gathering-Turniere irgendwie geben. Jedenfalls gibt's die ja eben nicht. Worauf ich halt dich fragen würde, wie könnte man, oder gibt's ein Modell, was du jetzt vielleicht bei Magic Fest oder so gesehen hast, mit Preisticks, mit anderen Sachen, das irgendwie zu umgehen, um trotzdem irgendwie so ein Gefühl von einem Grand Prix oder sowas machen zu können?
Haben wir nicht in Schleswig-Holstein oder, ich meine, es wäre Schleswig-Holstein, auf jeden Fall ein nördliches Bundesland, in dem Glücksspiel immer noch legal ist. Kann ich das dahin setzen?
Wobei das halt für Online-Casinos gilt. Das ist ja auch so.
Also man findet irgendwas.
Man findet irgendwas. Ja.
Ja, das ist halt wirklich so.
Ja, das stimmt. Ich glaube also halt.
Das muss ich jetzt sagen, das ist machbar.
Ja, ich hoffe, dass sich aber wirklich jemand hinsetzt und das wirklich mal auf den Prüfstand stellt, weil mich das ziemlich nervt. Mhm. Und dafür ziehe ich auch gerne, nicht ziehe, aber gehe dann auch mal gerne ein Wochenende nach Schleswig-Holstein, wenn es das ist, was ich machen tun muss. Aber ja, soweit.
Ja, das ist halt genau der Punkt. Also da hinzugehen ist ja nicht das Problem. Man konnte ja hin, man kann es ja einfach machen. Man kann ja einfach sagen, hey, dann machen wir es in dem und dem Ort. Das wäre ja schon mal ein Schritt näher an Deutschland dran. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das zu machen wie Card Market. Die haben halt den Vorteil, sie können einfach Gutscheine rausknallen von Card Market. Und das bleibt dann ja intern. Es ist so, das Preisgeld wird in Form von Gutscheinen ausgegeben. Das ist okay, wenn es von die Firma ist, wo du auch den Eintritt für bezahlt hast. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen wieder diese Grauzone, wenn jetzt ein privater Mensch hingeht und sagt, hey, nimm 10 Euro Eintritt und davon gehen 8 Euro als Cardmark-Gutschein wieder raus. Ist das auch schon wieder Grauzone? Und das macht es halt so immens schwierig. Und ich glaube, für Wizards und auch für jeden anderen Tournament-Organizer, der nicht in Deutschland wohnt, es ist einfacher, Deutschland weiter zu ignorieren.
Ja, wahrscheinlich. Ich kann nur hoffen, dass sie es dann immer noch so taktisch platzieren, dass man dann nicht unweit von der Grenze in ein anderes Land eben reingehen kann und dann dort eben da dann irgendwie spielen kann. Weil, keine Ahnung, ich finde es mit Glücksspiel gleichzustellen, nur weil es um Papierkarten geht, ist ein bisschen schwierig. Aber mal gucken. Soweit, glaube ich, erstmal zu dem ersten Thema der Zukunft des kompetitiven Spiels. Es sei denn, du hast jetzt gerade noch was, was dir auf der Zunge brennt, worauf du auf jeden Fall noch eingehen möchtest. Mm-mm. Okay, dann ziehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar ein Themenvorschlag von Vollbitter. Der schreibt, Tim Suart hat mal 3 Videos zu Farben in Magic gemacht. Also blau steht für Wissen und so weiter. So, jetzt meine Frage. Denkt ihr, dass Magic noch eine Farbe bräuchte, die irgendwas abdecken, was es noch nicht gibt? Egal, ob es machbar wäre oder nicht. Das ist eine interessante Farbe. Also, wir haben ja jetzt erstmal unsere 5 Farben. Die haben irgendwie immer sehr guten Balancing Act irgendwie geschaffen zwischen halt eben Blau mit Counterspells Card Draw, Grün so ein bisschen Ramp und Big Creatures, White Weenies und Removal. Oh. So Schwarz halt auch sehr Removal oder halt eben Card Draw für halt Kosten und Rot Burn und kleine Kreaturen, dafür viele Kreaturen. Das sind so ein bisschen kurz gesagt so die Farbarchetypen. Ich weiß, da hängt sehr viel mehr drinter und jede Farbe hat irgendwie Card Draw und so weiter, aber mit welchen Parametern. Gibt es irgendwas, wo du denkst, das könnte man noch irgendwie hinzufügen mit einer 6. Farbe?
Also meiner Meinung nach gibt es eine 6. Farbe in Magic. Wir haben Colorless, und zwar die Eldrazi Colorless Sachen, die effektiv Länder, wie zum Beispiel die Painlands, in dreifarbige Länder verwandeln. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es eine sechste Farbe gibt. Ich glaube aber auch, dass es viel zu schwierig wäre, jetzt eine Farbe zu etablieren, sie einzuführen und 25 Jahre Magic, nee, 35 Jahre Magic nachzuholen oder so. Also wahnsinnig viel Zeit, auch mit der Entwicklung, also vor Magic, vor 1991, wurden ja auch schon Überlegungen gemacht und Entwicklungen gemacht. Und das müsste man alles nachholen. Und ich glaube, das ist ein zu langer Zeitraum, als dass es sinnvoll ist. Es gibt ja auch in Unhinged und an Sanctioned gibt es ja, glaube ich, pinke Tokens oder so. Und da sollen sie auch bleiben, meiner Meinung nach.
Ja, es gibt ja irgendwie so drei Sachen, die mir gerade einfallen, wo nochmal eine weitere Farbe hinzugefügt wurde. Es gibt den, wie du schon meintest, aus von dem Swords of Dungeons and Dragons gibt es goldene Drachentoken, wo Gold natürlich so ein bisschen Sinnbild für Multicolored geworden ist. Das ist quasi eine Farbe, die im Rules-Text referendiert wird, die dann aber eigentlich nicht gibt. Dann gibt es die pinken Teddybär-Tokens von irgendwie Bubblegum Water Balloon Game oder sowas.
Yes.
Irgendwie ist, die gemacht werden. Das heißt aber auch da ist es halt auch mehr so ein Flavor-Ding. Also die Farbe ist ja keine mechanische, genau wie bei Gold. Es ist ja einfach nur, okay, die hat jetzt einfach nur diese Farbe. Man könnte die auch umerratern in rot und farblos oder multicolored oder so. Und es gab mal in irgendeinem Leak oder in irgendeinem halboffiziellen Release gab es die Rückseite von der Magic-Karte mit halt quasi dem der fünften Farbe hier unten in diesem Farbding irgendwie mit reingegangen. Das war lila. Aber das war, glaube ich, halt nur so ein Hoax oder irgendwie so ein Fake oder irgendwie so ein April-Scherz oder so. Aber die viel wichtiger Frage wäre, wofür ständ das? Also, wenn Blau für Wissen, Rot für Aggression, Weiß für Beständigkeit, Schwarz für Tod, alles hat eine Kosten, weiß nicht. Und Great Grün für
Cost.
Genau, und Grün für Naturständ. Wofür ständ denn irgendwie so ein Lila oder so ein Gold?
Ich könnte jetzt the easy way out nehmen und das nehmen, was heutzutage eh in aller Munde ist und sagen, bestimmt für Toleranz. Aber wenn ich jetzt irgendwie was anderes machen sollte, wo es wirklich nicht so ein einfach easy way out ist, ist es schon sehr, sehr schwierig zu sehen, weil wir haben halt die Leute, die halt für ihre Beständigkeit und so weiter stehen und für Wissen vielleicht auch einfach. Nee, sonst wäre es echt schwierig. Also ich glaube, einen richtigen Gedanken dafür zu finden, ist super schwierig, weil alles, was du so hast, ist ja über die 30 Jahre hinweg schon in irgendeiner Form, in irgendeiner Farbe oder Farbkombination. Man darf ja nicht vergessen, auch Rot-Weiß hat ja eine Philosophie.
Ja,
Blau-Weiß hat eine Philosophie. Esper-Farben, also Blau-Weiß-Schwarz, hat eine Philosophie. Selbst die vier Farben haben eine Philosophie bekommen. Mhm. Dementsprechend, das ist schon schwierig.
Ja, absolut. Mir fällt es auch wirklich schwierig, irgendwas zu finden, was man da wirklich sagen könnte. Außer wenn es halt um mechanische Sachen gäbe. Weil ein Thema, was wir auch noch vor dem, was wir auch vorhin noch im Stream hatten, ist so ein bisschen dieses Thema, wie stark ist Blau, gerade in Legacy, so. Und dafür einen mechanischen Counter zu finden, im Sinne von irgendeine Farbe, die sich sinnvoll gegen Counter stellt, die es aber in so einer Variante noch nicht gibt. Weißt du, was ich meine? Also die über einfaches Reagieren, wie ein Red Elemental Blast oder sowas. Oder Taxing, wie in Weiß mit irgendwelchen Sachen. Hey, Talia, der Spell kostet jetzt eins mehr oder so. Oder Elite Spellbinder, so was hinausgeht. Da gibt's halt, ist echt schwierig, was zu finden, weil ja auch das Konzept von den fünf Farben, wie du schon sagst, ist zum einen schon seit 30 Jahren fast ausgereizt mit allen möglichen Interpretationen. Wir haben quasi zum einen Boros, allein nur in der Zweifarbigkeit, aber eben auch Lorehold, was zwei unterschiedliche Ansätze sind. Dann gibt's halt noch die Void-Sachen, die so eine leichte sechste Farbe einfügt. Dann haben wir aber immer noch quasi eine Artefakt-Sachen, die auch noch mal irgendwie eine eigene Synergie haben. Es gibt auch reine farblose, verschiedene Decks. Dann eben noch, ne, eigentlich könnte man sogar sagen, Magic hat nicht nur fünf Farben, auch nicht nur sechs Farben mit die Void, sondern eigentlich kommen darauf noch mal 10 extra Farben mit den Gilden 10 extra Farben mit den Häusern von Strixhaven, dann nochmal 10 mit den dreifarbigen Inspirationen, wobei da ja auch Esper ist ja nochmal was anderes wie Obscura. 5
in Strixhaven und 5 dreifarbige.
Ja, aber auch da.
Nee, 10 dreifarbige, stimmt.
Genau, es gibt 10 dreifarbige, aber es gibt ja sogar noch neben den Shards of Alara halt jetzt mit Strixhaven wieder die Obscura, die Anwälte, weißt du, es gibt da ja auch nochmal andere. Andere Interpretationen drin. Deswegen, ich glaube, um auf die Frage noch mal einzugehen, ich glaube tatsächlich, Magic the Gathering ist schon recht gut abgedeckt mit Themen und mit Mechaniken. Und ich glaube nicht, dass sie wirklich was brauchen, um da noch irgendwie mitzuhalten. Ich glaube, sie sind schon so, wie sie sind, sehr komplett. Und wie du schon sagst, es gibt natürlich es gibt auch noch das Problem, dass so ein bisschen, was auch alle Mechaniken haben, die jetzt neu reinkommt. Also, dass Energiemarken hatten das Problem mit Kaladesh, dass, wenn sie was Neues mit reinbringen, gibt es erstmal nur ein Set, was das berücksichtigt. Und man kann nur ganz schlecht quasi zurückweisen und so eine Historie irgendwie dahinter packen. Und jetzt nicht auf einmal irgendwie Karten erratern, dass sie lila Karten inkludieren, so, ne? Und das ist auf jeden Fall ein schwieriges Unterfangen.
Sie haben ja sogar Probleme damit. Wenn du dir anschaust, was manche Karten halt wie Show and Tell oder auch sowas wie Pernicious Deed, Karten, die zum Beispiel alle Artefakte, Kreaturen und Verzauberungen zerstören, wo dann heute Leute sagen, hahaha, da steht nicht Planeswalker drauf, die kann ich super benutzen. Mhm. Einfach weil niemand hat damit gerechnet, dass es Planeswalker gibt wird.
Ja, absolut. Und
da findest du auch manchmal richtig obskure Sachen, die damit halt nicht fungieren, nicht so funktionieren, wie es gedacht ist. Sondern, ja, da hätte man halt draufschreiben müssen, legt Permanentes ins Spiel. Aber da hat man nicht dran gedacht. Man hat gedacht, ja, so, na, Kreaturen, Artefaktverzauberungen, das sind ja alle Sachen, die wir haben. Und das alleine zeigt ja schon, wie schwierig es ist, einen Kartentyp zu implementieren.
Ja. Ja, vor allen Dingen einen neuen Kartentypen implementieren, der halt nicht irgendwo andockt. Also sowas wie Klassen oder Sagen sind mechanisch irgendwie einwandfreier, weil sie halt Enchantments sind oder Equipments oder Augmentierungen und sowas alles. Da kannst du ja sogar arbeiten, dass halt Equipment Creature, was vorher, das eigentlich auch ein neuer Kartentyp irgendwie ist mechanisch, aber man hat es so eingebaut, dass es halt eben was Neues ist. Und ja, es gäbe mehrere Probleme, glaube ich, dahinter. Und ich glaube, die ganzen Gags und Hoax und Leaks, die eine sechste Farbe angeteased haben, ich glaube, die zeigen schon ganz gut, wie banal es wäre, jetzt noch was einzuführen. Und ich glaube, alles, wo man im Moment denken würde, Thema Toleranz, was du eben meintest, finde ich mich auch spannend, weil das würde ja auch implizieren, dass Toleranz nicht jetzt schon in Magic the Gathering drin wäre. Das heißt, alle anderen Farben wären intolerant. Und das ist ja auch schon wieder eine weirde Message. Deswegen, ich glaube, man will sich sehr weit weg davon irgendwie ziehen und man will, glaube ich, nicht zu viel an der Win-Formel irgendwie herumexperimentieren. Und keine Ahnung. Und es ist halt schwierig, also ich meine, die Leute sind schon, oder auch wir sind ausgerastet, als in Alchemy digitale Karten hinzugefügt worden sind, ne? Und wenn man dann jetzt noch sagt, hey, wir würden jetzt eine sechste Farbe implementieren, ich glaube, dann wird's wirklich so eine Spaltung geben von wegen Classic Magic the Gathering und New Magic the Gathering, dass es halt so zwei Communities einfach gibt. Die einen, die es abfeiern, dass man neue Farben und so weiter hat, und die anderen, die halt sagen, lass uns mit den Kram alleine, so.
Ja, also wenn ihr irgendwann mal mitbekommt, dass in Alchemy eine sechste Farbe eingeführt wird, you heard it here first.
Oh Gott, ja, da würden wir auf jeden Fall noch mal über Alchemy reden. Also das ist auch so, wir reden eigentlich auch nur über Alchemy, wenn es so outrageous ist, dass sie irgendwie, keine Ahnung, dass es irgendwie weird ist. Aber ja, sehr, sehr interessante Thematik auf jeden Fall. Macht sehr viel Spaß, darüber zu philosophieren. An der Stelle auch vielen Dank an Bartimus 1992 für sowohl den Follow als auch für den Prime-Sub. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Und ich würde sagen, wir ziehen direkt mal in, ich würde fast sagen, das spannendste Thema, worauf ich ja schon die ganze Zeit gewartet habe, dass wir darauf kommen, weil es kann sehr, sehr ausschweifend werden. Und zwar vom guten Medion-Mann, beziehungsweise Christian, der fragt, was wäre, wenn ab heute keine Karten mehr gedruckt würden? Warum auch immer, er sagt hier in Klammern Zombies, außerirdische Reptilienmenschen, also irgendwas passiert, dass Magic, das Wizards of the Coast gehindert würde, neue Karten zu designen, zu printen, in Umlauf zu bringen. Und man kann jetzt auch nicht selbst sich neue Karten erfinden. würde Magic verschwinden und wie würde sich das Spiel entwickeln? Und bevor wir da ins Thema reingehen, es gibt ein paar Experimente, sag ich jetzt mal, wo so eine ähnliche Art irgendwie in Umlauf kommt. Zum einen natürlich solche Sachen wie irgendwie Cubes, die natürlich ein Draft-Format sind, die sich irgendwie nie verändern. Dann aber auch so Sachen wie Pre-Modern, zu denen wir auch schon was gesprochen haben im Podcast, was halt per Definition ein endliches Format ist. Also wo nur gesagt wird, diese, ich weiß nicht, 30 oder 20 Sets, die sind legal und da kommt nichts hinzu, da geht nichts von weg. Und trotzdem entwickelt sich Magic innerhalb dieses Formats oder auch bei Cubes, ne, entwickelt sich's ja auch irgendwie weiter. Wie sind so deine Gedanken dazu? Wie wäre Magic für dich jetzt, wenn jetzt morgen gesagt wird, okay, keine Ahnung, Dominaria United kommt noch raus, aber das war's dann?
Also, es wäre genau das, wie du es auch gesagt hast, mit Pre-Modern. Ich glaube, dadurch, dass ich halt im Legacy bin, habe ich eine riesige Bandbreite an Decks, die halt auch dabei ist, genau wie Commander-Spieler wahrscheinlich weiterhin Spaß hätten. Das ist natürlich eine vage Behauptung, nachdem Wizards uns ja zeigt, dass Commander-Spieler nur mit neuen Commandern, wenn mindestens 20 Stück pro neuem Set kommen, Spaß an dem Format haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch da Entwicklungen geben kann. Ich würde mir tatsächlich ein bisschen Sorgen um sowas wie Pioneer machen. Ein bisschen um Modern, aber nicht so krass. Ja gut, und Standard wäre halt auch mal ein sehr interessantes Format, weil Standard würde halt auch zu einem Eternal-Format werden.
Ja, so ein bisschen halt, ne? Also es wäre auf jeden Fall das, was man jetzt aktuell im Standard hätte, wäre für immer das Standard. Und das ist halt, das ist ein krasser Gedanke irgendwie, weil halt Standard sich ja auch dadurch definiert, dass immer wieder was Neues rauskommt. Und auf einmal wird es wahrscheinlich auch im Value, sagen wir mal, Magic bleibt interessant und Leute würden immer noch Magic spielen wollen, erstmal mit der Grundannahme, dann wäre vielleicht sowas wie ein Duress oder sowas, würde vielleicht im Preis steigen, weil es halt gerade Standard legal ist und dann ist es das die eine Variante von Duress, die man eben spielt oder die Doomblade-Variante oder was weiß ich. Ja. Wenn man nur Infernal Grasp hat und das ist einfach der de facto beste Removal-Spell, der würde halt einfach für immer ein Standard bleiben, weil man nie, das würde nie rausrotieren und gleichzeitig würde auch nie eine andere Doomblade-Variante reinkommen. Das wäre schon krass. Wie glaubst du, würden die Finanzwelt aussehen mit sowas?
Ja. Boah, um die würde ich mir tatsächlich Sorgen machen. Weil ich glaube tatsächlich, dass viele alte Sachen noch teurer würden. Ich sage ja immer liebevoll, jeden Morgen verbrennt ein Duel. Und dementsprechend wird es eh schon schwieriger, weil dann ist theoretisch alles Reserved List.
Ja.
Je nachdem, wie das Interesse an Magic bleibt, wie das Interesse von Magic bleibt da, verbrennt dann irgendwann auch jeden Morgen ein hüpfender Hupfgoblin, oder wie der heißt. Oder ein Küchenmutzel, der vielleicht spielbar ist in dem Format. Oder. Da muss man überlegen, dann verbrennen irgendwann auch sogar Standardkarten jeden Morgen eine. Und dann wird es halt wirklich schwierig. Dann, ja, also entweder geht alles zu Zero, weil niemand mehr das Format oder das Spiel spielt. Das glaube ich ja weniger. Aber wenn noch Leute das Spiel spielen, würde halt alles irgendwann teuer.
Voll. Also gerade wenn man sich halt das aktuelle Standardmeta auch anguckt, da hat man ja auch schon so Sachen mit halt, ne, 3-Color Hinata, Jeskai Control Listen oder was weiß ich. Oder irgendwie Grixis Vampires oder sowas. All diese Staples würden auf einmal Eternal Value bekommen. Weil normalerweise sagt man ja bei Standardkarten, hey, okay, keine Ahnung, wenn man jetzt unbedingt eine Hinata will und sie wird aus irgendeinem Grund in Standard gerade zu teuer, man wartet, bis sie rausrotiert und dann kann man sich spätestens seine Kopie für Commander oder was auch immer holen. Aber ja, natürlich, wenn das nicht so ist, dann könnte tatsächlich schon irgendein random, weiß nicht, Tenacious Underdog könnte irgendwann zu einem Value von einem, keine Ahnung, Tormagolf werden, weil es halt einfach der beste Two-Drop in dem aktuellen Format in Schwarz ist oder so. Was sehr verrückt wäre, sich das vorzustellen, weil es ja im großen Kontext, sprich Legacy, Modern und Pioneer, eigentlich ja keinen Unterschied mehr macht. Es ist aber auch die Frage, wie viele Formate würden wir denn überhaupt noch brauchen? Sprich, würde man vielleicht nicht dann eher sagen, okay, entweder Pioneer oder Modern oder quasi würde Standard von vornherein rausfallen, weil man irgendwie sagt, okay, das braucht man gar nicht oder verschmilzt Pioneer und Standard miteinander? Was ist da so dein Gedanke dazu?
Also ich glaube, jedes Format, was wir besitzen, ist wichtig. Ich sage immer liebevoll, ich fände es cool, wenn wir alle Yu-Gi-Oh! Spielen würden, weil dann würden wir nämlich alle Legacy spielen.
Ja.
Aber das ist nur so ein Hirngespinst von mir. Mir ist vollkommen bewusst, dass nicht jeder Spieler Legacy spielen möchte. Weil Legacy passiert, ist eine andere Dynamik als zum Beispiel Modern. Mhm. Und auch Modern hat eine andere Dynamik als Pioneer. Und deswegen hat jedes einzelne Format, auch Commander, seine Berechtigung da zu sein und zu existieren. Und das würde wahrscheinlich nur noch schlimmer werden. Wir würden wahrscheinlich nicht mehr so belächelnd auf sowas schauen, wie zum Beispiel Pre-Modern. Mhm. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich glaube, Pre-Modern wäre dann einfach ein Format. Weil man könnte dann ja nicht nur von dem aktuellen Set nach hinten schauen, sondern könnte dann auch von irgendeinem Set nach vorne schauen. Weil dann könnte man eben auch sowas etablieren wie Pre-Modern Horizon.
Mhm.
Dass man sagt, hey, wir spielen Modern bis zum ersten Modern Horizon und dann bleiben wir da. Das existiert ja jetzt schon so in manchen Fangemeinden.
Ja.
Und ich glaube, es würde nur noch schlimmer werden, dass wir, also schlimmer in Anführungsstrichen, nur noch so werden, dass wir viel mehr solche verschiedenen Formate hätten. Oder es vielleicht auch wirklich mehr in Richtung des Casuals wieder gehen würde.
Mhm.
Da bin ich ganz sicher. Aber die Formate bleiben auf jeden Fall alleine von der Idee her, wie so ein Format aufgebaut ist und was so ein Format ausmacht.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke, dass man auch vielleicht dadurch, dass keine neuen Karten mehr hinzukommen, vielleicht sogar sich neue Formate bilden, wie du schon meintest, dass man halt dann sagt, okay, man hat ein Pre-Modern, aber quasi alles, was vor Modern Horizons 1 rausgekommen ist, das ist legal. Man könnte sogar zurückgehen zu Sachen wie Block Constructed oder halt ehemalige Standards irgendwie aufwandern, weil zum Beispiel Thema Yu-Gi-Oh! Da gibt's ja auch das Best of All Time oder sowas. GOAT. Das GOAT, genau, Greatest of All Time. Genau, aber darüber hinaus gibt's ja auch zum Beispiel ein Format irgendwie, was nur irgendwie bis 2005 ist oder bis vor dieser ersten Bann- bzw. Forbidden-Welle. Sowas, ne, da gibt's natürlich auch ganz viele verschiedene Ansätze, wenn zum Beispiel jetzt nicht genug Leute finden, die sagen, hey, keine Ahnung, originales Innistrad, das Standard mit Snapcaster Mage, mit diesen ganzen broken Karten aus Innistrad, mit der Liliana und so. Das war das beste Standard ever. Lass uns einfach einen Standard aus diesem Jahr machen. Lass uns Innistrad Standard machen und das ist halt irgendwie das neue Format oder Innistrad Constructed oder was weiß ich, wie auch immer man das nennt. Und das könnte dann, wenn es zu eintönig wird mit Pioneer Modern und anderen Sachen, was nicht unbedingt heißt, dass das so kommen muss, aber dann könnte man ja so neue Sachen entwickeln und Leute können weiter mit alten Karten spielen. Und ich glaube vor allen Dingen, Magic ist auch momentan an einem Punkt angelangt, wo wir genug Karten im Pool haben, dass wir auch selbst solche Experimente wagen könnten wie, keine Ahnung, nur Zusatzset Constructed. Also nur Commander Legends, Modern Horizons 1 und 2 und Baldur's Gate oder sowas. Oder nur Masters Constructed oder so. Und dahingehend, also ich glaube, da wäre die Community schon kreativ genug, da quasi den Ball am Laufen zu halten auch.
Das ist dabei ziemlich einfach. Greatest of all time, Aufmarsch bis kurz vor Eventide. Change my mind. Das ist greatest of all time.
Ja, also das ist halt auch das Ding. Gespannt. Sowas, so Zeitkapselformaten, wenn die auch noch gespielt werden würden, wären ja auch eine super Gelegenheit, das mal wieder zu erleben, auch als neuer Spieler. Das ist, glaube ich, das größte, wie soll ich sagen, was ich am schlimmsten finde, dass ich das niemals erleben werde, ist so altes Magic, wie es halt früher so in den Anfang 2000ern oder halt früher oder so in den 90er Jahren so war, wie sich damals halt einfach Meta entwickelt haben und wie Leute immer noch über irgendwelche Pro-Touren reden, weil es das irgendwie, seitdem war irgendwie das Deck auf einmal da und so und solche Geschichten. Das hätte ich halt irgendwie gern miterlebt und dann die Möglichkeit zu haben, wirklich so Zeitkapselformate zu vollziehen. Wo er so ein bisschen die Richtung hinging mit den Remastered-Formaten, also mit den Remastered-Sets auf Arena, aber auch Times Square Remastered, nicht ganz so der Appeal da dran ist, sowas mehr zu machen in Paper, aber zumindest im Digitalen kann man es ein bisschen nachvollziehen. Hätte ich schon Bock, dass mehr so in diese Richtung kommt.
Ja, stimmt. Auf der anderen Seite ist es halt dann wieder schwierig, wenn du Remastered so ein komplettes Standard machst. Wäre aber auch interessant, so Remastered 2004 Remastered oder so. Wäre auch eine Idee.
Ja, auf jeden Fall. Aber nochmal die andere Frage, weil wir haben jetzt ganz davon gesprochen, was wäre denn das Potenzial, wenn keine neuen Karten kommen, also als ob das rein Positives wäre. Andersherum gefragt, was würde denn fehlen, wenn keine neuen Karten kommen? Glaubst du, das Interesse würde bei den meisten Leuten bleiben oder glaubst du, viele Leute würden sagen, nee, das ist nicht mehr, also wie wichtig ist dieser konstante Produktflut?
Also diese Flut ist total unnötig. 3 Sets pro Jahr haben gereicht.
Ja.
Aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch wenn es runtergehen würde, es eigentlich keinen Abriss tut, weil das Spiel immer noch interessant genug ist. Und ja, so Hypes wie mit Kamigawa 2 oder so, also Neon Dynasty und so weiter, die helfen dem Spiel natürlich. Aber es ist nicht wirklich irgendwie notwendig, sondern es ist etwas, wo ich sage, es ist cool, dass wir das haben. Und es gibt genug Spiele, die daran gestorben sind, dass da nichts danach kam, dass keine Zusatzkarten kamen. Bei Magic ist es so lange im Business, dass Leute es einfach kennen. Und wenn Leute hinzugefügt werden, weil das ist genau die Frage, wenn neue Leute kommen, würde dann auf einmal wirklich der Einstieg, die Hürde schwieriger. Weil wenn wir jetzt sagen, es kommen keine neuen Sets, aber wir produzieren halt alle Sets wieder oder wir drucken halt, keine Ahnung, wir fangen bei Alpha wieder an zu drucken. So, das ist das ganze Spiel, was wir haben. Aber mehr gibt's nicht, aber wir fangen wieder von vorne an zu drucken. Würde das helfen? Und ich glaube, dann hätten wir schon eine Möglichkeit, Spieler zu ziehen. Wenn jetzt natürlich kein Produkt mehr kommt, ist die Einstiegshürde irgendwann so groß, dass die Leute sagen so, hey, spiele ich halt doch lieber Pokémon. Nee, niemand spielt Pokémon. Yu-Gi-Oh! Oder so.
Alle sammeln nur Pokémon. Das ist ein sehr guter Punkt. Auch generell, wir reden natürlich sehr viel von Constructed-Formaten, aber wie sähe es denn auch aus mit Draft? Weil im Endeffekt, per Definition, wenn keine neuen Produkte mehr kommen würden, wäre ja auch Draft ein endliches Gut. Also irgendwann wäre das letzte Booster-Set verdraftet sozusagen. Irgendwann wahrscheinlich in 250 Jahren, wenn jetzt so über jede Woche ein Draft irgendwie stattfinden würde. Also es gibt noch genug Booster da, aber auch das wird ja auch zunehmend ja weniger für jeden erschwinglich. Oder glaubst du, dass dann theoretisch noch mal so ein neuer Boom kommt in so Sachen wie Cubes oder sowas?
Genau. Also es gibt jetzt schon Leute, die bestimmte Cubes haben, zum Beispiel Innistrad Cube. Mhm. Und dann auch teilweise hingehen und sich nicht an die allgemeinen Cube-Regeln halten, wie zum Beispiel jede Karte ist nur einmal da drin, sondern wirklich versuchen, dann direkt Draft nachzubilden. Es gibt eine Firma, die habe ich neulich gehört von, wusste ich auch nicht, dass es existiert, die verleiht Cubes. Oh. Und zwar Original-Cubes von damals, die halt so wirklich einen Innistrad-Draft nachempfinden sollen. Und dann sind dann halt auch zum Beispiel Snapcaster und Lilianas drin und so weiter.
Ja.
Das kannst du daraus draften. Auch vielleicht 2 Snapcasters, wie es bei uns damals im Draft so war. Und das kann halt mal passieren. Aber gut, du schickst die dann halt wieder zurück und musst natürlich dementsprechend auch genug hinterlegen und so weiter, ist gar keine Frage. Aber grundsätzlich ist die Idee davon, diese Cubes nachzuempfinden, diese Drafts nachzuempfinden, ist gar nicht so schwierig. Und ich glaube, da wäre die Zeit dann gekommen, sowas aufzuziehen.
Ja, das finde ich echt spannend, weil ich weiß nicht warum, aber ich musste gerade halt spontan an sowas denken wie World of Warcraft Classic. So ein Ding von wegen, dass das aktuelle World of Warcraft hat sich einfach so weiterentwickelt, dass viele Leute, die es halt früher gespielt haben, sich aber nicht mehr damit identifizieren können. Die wollen halt eben Vanilla WoW spielen, die wollen was jetzt bald kommt, Wrath of the Lich King WoW spielen. Und es ist, finde ich, komplett fair, das zu wollen. Und ich bin fast überrascht, dass Magic the Gathering-Spieler aktuell eigentlich nur die Wahl zwischen Vintage und Legacy und Modern haben, was alles 3 keine Formate sind, die wirklich available oder affordable sind. Natürlich kann man dann auch wieder sagen, so ein bisschen wie alle Leute, die irgendwie diese Classic-Formate oder Classic-WoW-Sachen spielen, halt das eher casual machen oder nicht auf Raiding aus sind. So könnte man auch sagen, ne, du musst ja auch Legacy jetzt nicht competitive spielen, du kannst ja auch dein persönliches GOAT-Decks zusammenbauen und die gegeneinander bauen. Aber ist ja irgendwie auch schon spannend zu überlegen, wie sähe ein Magic the Gathering Classic aus? Im Sinne von, wie würde man, wenn Product-Availability, sag ich mal, kein Problem wäre, Wie würde man die Leute dahin kriegen, nochmal Oldschool 90er Jahre Magic zu spielen oder so? Ohne dass es halt so ein Premium
schwierig, ist. Sondern, genau, also ich glaube, es wäre noch nicht mal schwierig. Man würde einfach nur die Displays raushauen. Und die Leute, und dann auch mit den alten Frames und den alten Rahmen und so weiter. Und die Leute, die halt wirklich Oldschool spielen wollt oder Pre-Modern oder welche Formate es auch immer da noch alles gibt, die kaufen sich einfach das. Ja. Also es wäre gar kein Problem, glaube ich, dass da Leute sich zusammenrotten würden und sagen, hey, wir haben keinen Bock auf die neuen Karten, wir machen nur das. Also es ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Mindset von den Spielern ist halt ein anderes, was wir jetzt haben. Weil wir haben immer schon so erzogen, dass neue Karten kamen und das alles aufgebläht und erweitert haben oder rotiert hat und, und.
Ja.
Aber im Groben und Ganzen muss ich halt sagen, wenn wir jetzt wirklich ein normales Spiel hätten, in Anführungsstrichen, dann könnten wir auch so ein Classic aufziehen. Wir haben halt die Reserve List.
Ja, okay, Reserved List ist es fair. Also, dass man das vielleicht sogar weglässt oder so. Aber das ist halt so ein bisschen. Es ist, mich reizt der Gedanke. Und ich glaube, bevor wir an den Punkt kommen, dass Magic the Gathering oder Wizards of the Coast keine neuen Sets mehr veröffentlichten oder keine neuen Produkte veröffentlichen, wir würden, wenn sie den Plan hätten, Magic the Gathering zu beenden, auf jeden Fall sowas in die Richtung sehen. So Innistrad Remastered. Oder halt einfach nur die Sets von damals nochmal raushauen, für den letzten Cent irgendwie raushauen. So, ne?
Reservedlist Remastered.
Reservedlist Remastered. So Reservedlist Secret Lair. Einfach so eine, die April-Drop ist einfach nochmal, wer Gaia's Cradle Playset, ja. 50 Euro. So. Alle Duels, 100 Euro oder was weiß ich. Die würden das auf jeden Fall noch einmal so richtig auspumpen, bevor sie es quasi zurücklassen. So. Und dahingegen bin ich fast schon der Überzeugung, dass sowas, was wir gerade vorgeschlagen haben, von wegen Oldschool Magic Sets, einfach nochmal reprinten als Remastered oder auch 1:1 oder sowas. Ich meine, die Liste verändert sich ja nicht. Also die Daten, wie die Sheets zu drucken sind für Onslaught oder so, die haben die ja nicht gelöscht, hoffentlich. Hoffentlich, bitte sagt, dass ihr es nicht gelöscht habt. So, und das einfach noch mal in den Printer reinhauen, vielleicht noch mal irgendwie die Artworks überarbeiten oder so. Man hätte wirklich, man wäre sehr nah an so einem, an so einem Classic, Magic the Gathering Classic, oder viele Leute haben auch eben im Chat geschrieben, Oldschool und ne, solche Sachen. Das könnte man echt noch mal monetarisieren, wenn man denn so wollte. Und ich glaube, wenn Magic the Gathering irgendwann einpackt, dann würde sowas nochmal ein großes Hooray quasi geben. Und vielleicht ist es auch noch unsere ganzen Sorgen mit der ganze Preis, das ganze sekundäre Markt wäre zu teuer. Vielleicht ist das auch dann hinfällig, weil Wizards of the Coast dann keinen Bock hat, den sekundären Markt im Blick zu haben, sondern erstmal die eigenen Taschen voll machen möchte.
Ja. War. Wäre schon spannend auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte schon Bock, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir so Remastered-Sets auf jeden Fall irgendwann noch mal bekommen würden, spätestens dann, wenn es zu teuer wird, neue Sets zu designen. Aber ich bin auch, ehrlich gesagt, eigentlich ganz froh, dass wir zumindest so eine Bandbreite haben, von wegen, wir haben aktuelle Sets noch, wir haben noch Sachen, die neu rauskommen. Es nervt momentan ein bisschen mit der Flut an Produkten, aber auch da wird's spannend bleiben, wie sich das noch so entwickelt, ob wir jetzt für immer so viele Produkte bekommen oder ob sich das vielleicht nicht auch irgendwann totläuft oder so.
Oder noch mehr. Wir haben noch 2 Wochen ohne Spoiler.
Ihr wollt noch mehr Produkte? Na klar, kauft noch mehr. Ach genau. Ja. Nee, ja, aber schöne Thematik. Also gerne eure Gedanken dazu noch in den Chat. Denn ich würde jetzt so langsam sagen, dass wir schon in Richtung Ask Us Anything geben. Und anders wie beim letzten Mal, wo wir so ein bisschen auf Fragen aus dem Chat hören, ich sehe nämlich gerade, dass der Live-Chat ein bisschen delayed ist, leider. Und ich würde einfach sagen, wir arbeiten ein bisschen was aus dem Discord ab, aus dem Ask Us Anything Discord. Mhm. Beziehungsweise, nein, ich hatte ja eine neue Sache bei Instagram ausprobiert. Und zwar, wo Fragen dort eingeschickt werden konnten. Und wir haben, glaube ich, tatsächlich ein paar bekommen.
Oh, okay.
Das ist mal ganz neu. Das war eine Idee von meiner Freundin, die hat das einfach gemacht, als sie die Social Media Posts gemacht hat. Und ich dachte mir so, das ist genial, warum machen wir das nicht? Okay, wir haben zum Beispiel von The Kenshin eine Frage: Wer hat den schöneren Bart? Ist jetzt natürlich unfair, ich habe mich heute Morgen noch rasiert. Ich hatte einen sehr voluminösen Bart.
Nicht vorgestern. Also,
aber du hast ja immer diesen Goatee. Du hast ja immer den Goatee, den lässt du eigentlich meistens stehen,
genau.
Ne?
Genau, aber ansonsten, das ist korrekt. Ich glaube, das ist Geschmackssache.
Ja.
Das können wir ja zurückgeben und die Leute fragen lassen. Und dann können wir ja ein Zeitpause machen.
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich auch wenn es manchmal nicht rüberkommt, manchmal sehe ich auch einfach aus wie ein Obdachloser, aber ich plane eigentlich so einen 3-Tage-Bart zu haben. Wird dann immer gegen Ende hin, weil ich zu faul bin, ein bisschen zu lang. Aber ich hatte auch anders gesagt, ich hatte ja auch mal, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ich hatte mal diesen Vollbart, der irgendwie bis meinen gesamten Hals verdeckt hat. Wo ich teilweise denke, irgendwie cool, aber auch irgendwie sah ich damit echt fett aus. Also einfach übergewichtig so. Ach ja.
Ja, ich finde es ging, aber das ist tatsächlich etwas, was ich noch nie ausprobiert habe. So ein richtig langen Bart, wenn der schon so ein bisschen dicker war, dann musste er ja schon ab.
Ja, lustige Anekdote dabei übrigens, als ich diesen langen Bart hatte, ich wurde mindestens doppelt so häufig von der Polizei angehalten mit dem Auto Sachen als mit oder auch mit dem Bart, den ich jetzt habe. Immer wenn ich Auto fahre, brauche ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Und da war es wirklich so, ich glaube, ich hatte mal eine Woche, wo ich zweimal angehalten worden bin, auf meiner regulären Route zur Arbeit wieder zurück, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Nur weil ich einen Bart trage, kommt schon.
Der kann sich das Auto gar nicht leisten.
Dieser Obdachlose hat ein Auto geklaut. Ach nee, ihm gehört das Auto. Naja, gut. Fahren Sie weiter. Ach ja. Sonst haben wir noch die Frage von Silvandor Rahls auf Instagram. Der fragt, was sind Karten, die jeweils für ein Format stehen und eure Meinung nach prägen? Oh, das ist sehr spannend. Ich würde sagen, weil wir eben schon das Thema hatten, so ein bisschen mit Legacy, was sind so Karten, die Legacy für dich prägen oder die quasi für Legacy stellvertretend irgendwo stehen?
Force of Will. Mhm. Force of Will. Brainstorm.
Okay.
Also es, Brainstorm und Force of Will sind zwei sehr, sehr prägende Sachen, die halt das Format immer ausmachen und in allen Mäten irgendwo vorhanden sind. Das sind zwei blaue Karten, ich habe ja schon ein bisschen drüber geredet, aber ich glaube tatsächlich, dass das so die zwei Karten sind, die da am ikonischsten auch einfach sind. Natürlich gab es immer wieder Zeiten, wo was anderes da war, aber ich würde die beiden tatsächlich als die ikonischsten da setzen.
Könntest du je eine Karte für eine Farbe sagen? Also für Blau sagen wir mal Brainstorm oder Force of Will. Was wäre das für Weiß?
Brainstorm oder Force of Will. Swords to Plowshares, Thalia, Guardian of Draven.
Ja, das wären auch meine Picks
rot,
gewesen.
Rot ist es auf jeden Fall Sneak Attack und Lightning Bolt.
Nicht sogar vielleicht eher in Abgrenzung zu Modern, vielleicht sogar Chain Lightning?
Ne, Chain Lightning wird relativ selten gespielt. Das ist auch bold, wie es in anderen auch bold ist. Wenn du es in Schwarz siehst, ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall Hymn to Durak. Das ist so eine der Karten. Und Dark Ritual, das sind so. Oder Entomb, das ist schwierig. Schwarz hat eine Menge. Und Grün ist tatsächlich Sylvan Library. Das ist so die Go-To-Karte in Grün. Danach wird's schwierig für mich, weil Grün ist halt Crop Rotation ging noch.
Also wenn man
halt Länder raussucht.
Wenn man von der Farbe weggeht und sagt Farbidentität, würde ich Gaia's Cradle vielleicht noch dazu sagen.
Und ja.
Vielleicht sowas wie Quirion Ranger oder sowas.
Das ist schon krass, ja. Nee, es ist eine Crop Rotation, das ist glaube ich wirklich, wo man Land opfert und irgendein Land aus dem Deck ins Spiel bringt. Ich glaube, das sind so die. Das sind die, haben wir irgendeine Farbe vergessen? Irgendwas Relevantes? Blau, weiß, rot, grün, schwarz.
Nee, wir haben alles. Also, ich finde es tatsächlich, was hatte ich denn? Ich hatte eben noch kurz einen Gedanken zu schwarz. Aber ja, Hymn to Turok auf jeden Fall. Da wird Hymn ja auch sowas wie Thoughtseize und so weiter. Wobei die eher archetypisch für andere Formate fast schon stehen, ne?
Genau, also da würde ich eher sagen, sowas wie Entomb, Darkrit, Reanimate, sowas in der Art, eher so schwarz.
Wie wär's denn mit Grizzlebrand?
Auch das vollkommen legitim tatsächlich. Auch wenn er aktuell nicht mehr ganz so viel gespielt wird, auch das vollkommen legitim.
Ja, das ist so für mich das Go-To. Also wenn ich über Reanimator nachdenke, dann denke ich eigentlich immer über Grizzlebrand nach. Dann nächstes Format, Modern. Wie sieht's da aus? Eine für jede Farbe. Ich würde sagen, Rot, Safe
rot,
Lightning
Ragavan, Bolt. Einfach weil er noch da ist.
Ach so.
Nein, Ragavan. Safe Ragavan. Noch ist er legal.
Ja, das damit stimmt.
Damit dominiert er das Format. Aber sonst Lightning Bolt, safe, ganz klar. Grün ist auf jeden Fall Tamogolf, weil er ikonisch da ist. Nicht, weil er aktuell gut ist, aber weil er als ikonische Karte einfach da war. Schwarz ist es Liliana of the Veil, auch wenn sie aktuell nicht so viel gespielt wird.
Ja.
Blau ist es Cryptic Command, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist das, was ganz lange einfach immer dabei war und immer dabei sein wird. Und ja, weiß ist unplayable im modern und dementsprechend schwierig.
Ich wollte fast sagen Path to Exile, aber eigentlich müsste man auch da sagen, wird auch nicht mehr aktuell gespielt, eher Prismatic Ending oder Solitude. Ja. Aber eigentlich müsste man noch mal eine separate Liste machen für Classic Modern und dann halt noch mal für die aktuelle Modern-Geschichte. Weil ich glaube, sonst könnten wir für jede Farbe einfach eine Modern Horizons 2 Karte irgendwie aus dem Hut zaubern. Aber ich würde auch sagen.
Ja, natürlich, easy.
Aber ich würde auch sagen, sowas in Schwarz, vielleicht auch sowas, wenn man an Classic Modern denkt, so Dark Confidant, dann irgendwie ein weiß Path to Exile oder auch Talia theoretisch. Grün, auf jeden Fall Tamagoyf, Blau, ja, Cryptic Command sehe ich auf jeden Fall. Aber ja, ich war fast verleitet, Counterspell zu sagen, aber ist auch nicht so leid.
Nee, Mystical Dispute tatsächlich. Also das, ich habe mir mal gerade so ein bisschen getweetet und habe mal die Top-Meta-Sachen, also die Staples angeguckt. Und da ist Mystical Dispute bei 40% in aller Decks. Und ich denke,
was? Halt in jedem Sideboard, was es irgendwie spielen kann, ne? Also es ist echt sehr gut. Das ist echt so.
Krass.
Und was hatten wir noch? Rot. Ja, Lightning Bolt. Das passt.
Lightning Bolt passt da ganz gut eigentlich.
Aber spannend. Ich weiß gar nicht, ob Pioneer schon so definiert ist, dass man da Staples so nennen kann, wirklich. Also,
ich denke schon. Also schwarz hast du sowas wie Thoughtseize auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Thoughtseize.
Oder Fatal Push. Ich finde auch, Rot ist ziemlich easy, weil in Rot hast du den Bonecrusher Giant, meiner Meinung nach. Also wenn du Rot spielst, in Pioneer spielst du Bonecrusher Giant.
Ja, ey, wobei das aktuell schon drin. Ich glaube, wenn du tatsächlich Rot, ich glaube, da wird aktuell tatsächlich mehr Fable of the Mirror Breaker gespielt. Oder halt, wenn du halt wirklich was spellmäßig in Analogie zu Lightning Bolt haben möchtest, wäre es natürlich irgendwie sowas wie Play with Fire oder Wild Slash.
Warte, ich geh mal gerade nachgucken.
Ja.
Lava Coil und Strangle sind die beiden roten Karten Top 10 Played Karten aktuell.
Strangle ist einer dieser typischen Fälle von die schlechteste Karte, die aber gut ist. Weil ich hasse Strangle, also quasi ein Sorcery Speed Lightning Bolt für Creatures. und das ist halt, also es wird halt gespielt, ja, es ist gut, es funktioniert, aber es ist halt leider, ich hasse, dass es Sorcery Speed ist.
In Weiß gibt es tatsächlich einzig und allein in den kompletten Listen Portable Hole.
Oh ja, das ist aber sehr, sehr Pionier, muss man sagen.
Ja, das absolut. In Blau ist es tatsächlich auch Mystical Dispute oder Aethergust.
In Blau hätte ich tatsächlich eher entweder Opt oder Consider gesehen, weil du hast quasi fast in jeder Farbe hast du so eine nicht. Doppelung. Mit so Karten. Also du könntest halt so Schockeffekte, gibt's mehrere Versionen von. Du hast in Blau eben Opt und Consider. Weiß hat sowas, glaube ich, als einzige Farbe nicht wirklich. Aber in Grün hast du halt Llanowar Elf und Elvish Mystic. Und das wären für mich auch die Picks für die prägenden Karten in Pioneer in Grün.
Auf jeden Fall in Grün sehr, sehr lustig. Sowohl Llanowar Elves als auch Elfish Mystics sind bei 16% und bei 3,9 in den Decks dann drin.
Ja.
Also beide sind anscheinend dann wirklich in den Top-Decks mit drin bei Grün, absolut.
Es ist halt so, warum solltest du es nicht spielen? Das
sind nur die aktuellen Listen.
Ja,
wenn du schon beide hast, Ding. Aber es sind nur die aktuellen Listen. Man muss natürlich auch schauen, was so historisch gewachsen ist. Wenn ich jetzt bei Modern gucke, sehe ich da halt auch keinen Tamagoyf. Aber jeder, der irgendwie mit Modern in Berührung gekommen ist, denkt an Tamagoyf oder wie es auch schon im Chat stand, Tron-Länder, also Tron, wir haben jetzt farblos komplett rausgelassen. Oder Artefakte, die irgendwie prägend sind, wie im Legacy, Umetsavas Ditte. Oder. Das haben wir jetzt mal rausgelassen. Ja. Aber die gibt's auch. Und da muss ich sagen, ja.
Ja, immer, total.
Immer, immer noch das Beste.
Aber ich finde das sehr cool, so über so Staple-Karten zu reden, weil, also auch gerade, wenn man noch das Länder mit reinnimmt, dann wäre auf jeden Fall bei Pioneer, wären, glaube ich, die Staple-Länder Shocklands, in Modern Fetchlands und in Legacy eben die Duels. Und irgendwie hat es dann auch so eine schon, also wenn man mit den Begriffen was anfangen kann, natürlich als neuer Spieler erstmal natürlich nicht, aber so grundsätzlich hat das auch schon eine Aussagekraft, welche Geschwindigkeit das Format quasi annimmt. So, weil zum Beispiel gerade im Thema der Länder, jedes nächste Format nimmt quasi die besten Länder aus dem Vorformat so mit, sozusagen. Was halt ist echt eine spannende Geschichte, muss ich sagen.
Vor allem, man hat ja noch so viele andere Formate. Wir könnten dasselbe jetzt auch theoretisch machen über Pauper. Wir könnten es über Vintage machen. Wir könnten es über Commander machen. Und so was. Das ist echt super interessant, weil du ja ganz, ganz viele verschiedene Formate hast. Und ja, manchmal hast du halt Doppelungen. Ja? Lightning Bolt wird in mehreren Formaten auftauchen. Aber es ist schon interessant, wie eben genau das, was ich gerade eben schon angesprochen habe, verschiedene Formate, verschiedene Philosophien haben und genau deshalb die Stärke der Formate einfach genau dadurch kommt.
Ja. German Magic Story fragt auch schon, sind in den ganzen Formaten Eldrazi irgendwie relevant? Und in Modern kann man auf jeden Fall sagen, dass Eldrazi und Texas waren ja eine sehr lange Zeit mit Thought Not Seer und so weiter sehr, sehr beliebt. Ich weiß nicht, wie sieht's aktuell aus?
Das ist das beste Deck, was jemals kreiert wurde und in Siegen und Tischkrieg macht man damit jedes Mal mindestens 3-1.
Nice.
Easy. nee, also tatsächlich ist es so, dass Eldrazi immer Relevanz hat, sobald der Eldrazi Winter kam.
Mhm.
Also nicht mit dem ersten Auftauchen der Eldrazi, da war es nur Emrah, Kul und Chountel. Aber mit dem Eldrazi Winter sind sie halt in ganz viele Formate eingebrochen, wo sie legal waren und haben dort einfach Randale gemacht. Und tatsächlich waren sie auch ein Pionier, auch wenn über andere Art und Weise ja auch zeitweise relevant, mit dem Typen, der dein Deck rausgeswitcht hat und so weiter.
Ja, ja, klar, mit dem Inverter of Truth.
Genau, und dementsprechend, ja, Eldrazis hatten einen riesen Einfluss auf jedes einzelne Format, wo sie legal waren. Sogar Vintage, auch wenn ich es lange Zeit nicht geglaubt habe, aber man kann da dieses Eldrazi-Stompy auch im Vintage spielen, was ich echt abgefeiert habe.
Auf jeden Fall, ey. Irgendwie auch dazu thematisch passend, haben wir eine Frage aus dem Discord, aus dem Ask Us Anything Thread von Sören. Der hat gefragt, ich weiß, dass ihr beiden eure Lieblingsformate habt, aber in meinem Hinterkopf zu haben, aber ich meine im Hinterkopf zu haben, dass ihr auch Pauper-Decks besitzt. Vielleicht mögt ihr die mal kurz vorstellen. Hast du gerade ein Pauper-Deck irgendwie im Hinterkopf oder irgendwie sogar gebaut, irgendwo herumliegen und was wäre das denn?
Aktuell nicht. Ich hatte Pauper-Decks, bis die mir alle unter meinem Hintern weggebannt wurden. Ich bin leider Gottes einer von diesen Menschen, die im Pauper, immer wenn sie ein Deck bauen, sein Deck gebannt bekommen. Ich habe Temple Fissur gespielt. Das ist ein Combo-Deck, was nur darauf aus war, dem Mietner jede Runde alle seine Länder zu bouncen und alle Permanenten zu bouncen und ihn mit einem 1-2er tot zu prügeln. Das war das Deck. Wurde dann gebannt. Dann hatte ich so ein Gravejard-Deck, was theoretisch immer noch existiert, mit der schwarzen Verzauberung, wo du für ein schwarzes eine Kreatur dann abwerfen kannst und eine Kreatur zum Friedhof auf die Hand nehmen kannst und damit Golgari Braunschuppe Infinite Leben machen und so weiter, aber das ist halt auch nicht mehr so geil. Dann habe ich nochmal eine Chance gegeben, als es hier in Richtung Artifact ging. Dann habe ich Mono Wild Artifact gespielt. Ja, wie das gelaufen ist, wissen wir auch alle. Und ja, mittlerweile bin ich halt an einem Punkt angekommen, wo ich sage so, also Sliver sehen echt cool aus im Modder, im Pauper. Einfach weil, da wird ja nie was gebannt.
Ja.
Aber ansonsten, ich bin leider Gottes jemand, dem andauernd sein Pioneer-Deck weg. Alle Formate durcheinander.
Es ist auch schon spät, muss man sagen. Gebannt. Ja, ja. Und absolut. Ja, also ich habe ja mein heißgeliebtes Demir Delver Deck, was eigentlich das Beste aus den Farben in dem Format spielt. Also du hast natürlich dein Delver of Secrets, was du versuchst zu flippen. Du hast eine Mischung aus Control Spells wie Counterspell, aber auch Card Draw, Selection Sachen wie halt hier Serum Visions und natürlich Brainstorm. Dann hier den Gurmag Angler als quasi Delve Threat, den du halt ne, durch diese ganzen Filtering und so weiter halt eben aus dem Friedhof leichter quasi beschwören kannst, also aus der Hand, indem du Sachen delvest. Natürlich eine große Auswahl von Removal Spells, von halt eben so Sachen wie hier Price to Fame? Nee, Cast Out, wo du einen Non-Legendary Creature töten kannst für 2 ja. Mana. Sowas wie Snuff Out, was immer noch meine Lieblings-Pauper-Karte ist, oder die ich mir für Pauper geholt habe.
Ja.
Und du hast halt so einen Control-Tempo-Plan, ne? Genau, ist ein bisschen teuer, aber ist auch irgendwie, also es geht immer noch. Es ist im großen Vergleich von Magic the Gathering auch 5 Euro für eine Karte. Hat man schon schneller mal irgendwo ausgegeben.
Das ist auch noch machbar.
Ja.
Mich wundert es tatsächlich. Ich hätte jetzt fest damit gerechnet, dass du Boggles hast.
Ich habe auch schon häufig überlegt, Boggles mir zu bauen. Weil ich das Hauptcore habe ich ja auch noch aus dem Modern-Ding. Aber tatsächlich, das Deck, was wir auch on Stream gebaut haben, was ich mir noch zusammenstellen muss, ist Boros Heroic. Was natürlich wieder mein Feather-Archetyp in allen Formaten irgendwie mit reinspielt. Aber jetzt halt gerade mit Monastery Swift Spear und 10th District Legionnaire gedownshiftet mit halt ne Mutagenic Growth und so weiter, mit diesen ganzen geilen Sachen halt eben arbeiten kann. Und das wird noch gebaut, aber da schaue ich noch, dass ich mir die passenden Versionen irgendwie holen kann.
Sehr, sehr cool. Das wird auch cool, glaube ich.
Genau, Orca verweist gerade noch mal auf die Tronlands, wo er sagt, dass er Emotional Damage auf die schreiben könnte. Die Tron-Zeit in Modern ist wohl vorbei, aber ein Pauper-Up spiele ich auch immer noch mit dem Gedanken, mir irgendwann mal ein Tron-Deck zusammenzubauen. Weil da mag ich halt Thema Eldrazi, auch dass ich den Ulamogs Crusher in so einer Farbless Shell. Aber ich weiß nicht, ob das noch so okay ist in Pauper oder ob das mittlerweile nicht sogar schon out of meta ist.
Einfach mit Cloudpost spielen. Cloudpost sind die besseren Tron-Länder.
Vielleicht mache ich auch das. Muss ich mir mal irgendwie noch zusammenlegen. Tatsächlich, weißt du, wer ein riesen Pauper-Fan ist?
Tasty.
Ja, yeah, genau, Guys von Tasty MTG. Die haben auch auf ihrem Discord, machen die quasi das Äquivalent, was wir zu Pioneer haben, machen die quasi jede Woche, versuchen die halt irgendwie Pauper-Events am Laufen zu kriegen. Und das cool. Finde ich halt so cool. Und ich, vor allen Dingen, als ich dann, also ich weiß gar nicht, Geist ist irgendwann mal auf mich zugekommen und meinte so, ja, du spielst doch Pauper und so. Wir haben dann irgendwie darüber gesprochen. Und der ist da voll dran aufgegangen. Der geht ja nochmal so in diese Casual-Richtung. Aber es war so richtig das erste Mal, dass er so Meta gedeckt hat. Und dann irgendwie weil er hat nämlich auch ein Tron-Deck gebaut und ist dann auch bei verschiedenen Streamern so in so 6-Stunden-Streams eingetaucht und hat sich da komplette Pro-Contra-Sachen angeschaut, ob die Farbless-Shell besser ist oder ob die Muldrifter-Flicker-Geschichte mit Ephemerate besser ist und so weiter. Also ist hier richtig krass eingearbeitet. Und seitdem habe ich ein bisschen Respekt vor Tron bekommen, weil das halt wirklich so ein Almanach an Thema aussieht. Aber ich würde sagen, eine Frage machen wir heute noch, weil wie gesagt, mit Blick auf den Tacho wird's ein bisschen spät. Von Easy Reader, der schreibt, hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Echtheit von Karten bzw. Fakes. Wenn man alte Karten bezüglich ihrer Echtheit überprüfen möchte, gibt es diverse Optionen. Während einige sowieso nicht zur Debatte stehen, wie Blue Core oder Wiegen, höre ich öfter davon, dass man relativ einfach mit einem grünen Punkt auf der Rückseite die Echtheit überprüfen kann. Wie funktioniert dies genau? Vielen Dank und liebe Grüße, Easy Reader bzw. Tobias. Willst du mal kurz, auch wenn er jetzt hier schon das so ein bisschen ausgegraut hat, auf diese anderen Mechaniken irgendwie eingehen? Von wegen mit dem Biegen und dem Blue Core, was hat's da auf sich?
Also ich verstehe nicht, warum er den Blue Core ausschließt. Er meint wahrscheinlich den Rip-Test, also Band-Test und Rip-Test. Das sind die Sachen, beim Band-Test ist es so, dass man die Karte von einer Ecke zur anderen biegt, ohne sie zu knicken und sie ein paar Tage liegen lässt. Und eine normale, echte Magic-Karte früher hat sich wieder gerade gezogen. Mittlerweile ist es so, dass die meisten Fakes diesen Test bestehen und die meisten echten Karten nicht mehr. Die Material ist mittlerweile so billig geworden, dass es halt einfach bricht.
Okay.
Und der Rip-Test ist, wenn man eine Karte nimmt und die reißt, und zwar seitlich nach unten wegreißt oder nach oben wegreißt oder zur Seite, sieht man den Blue Core ganz deutlich an so einer blauen Linie. Wer die ganzen Sachen mal gesehen haben möchte oder sonst was, ich habe ein Video dazu gemacht, wie man Fakes erkennt. Da habe ich das alles auch gezeigt, auch mit dem Reißtest und allem drum und dran. Da könnt ihr da auf jeden Fall gucken. Ist Grundlage von einem Judge-Konferenz-Vortrag, den ich, glaube ich, 4-mal mittlerweile gehalten habe und immer noch angefragt werden, dass ich den mal halte.
Ja, ist ein spannendes Thema.
In irgendwelchen anderen Regionen, weil die Leute wirklich Bock auf diesen einen Vortrag haben, was mich jedes Mal verwirrt. Aber kommen wir zu dem Green Dot, zu dem interessanten Test. Also einer der interessanten Tests. Es gibt noch ein paar andere Hinweise. Beim Green Dot ist es so, man nimmt eine Lupe. Manchmal geht es auch mit dem Handy, aber nur wenn du wirklich ein gutes Handy hast. Ansonsten einfach so eine Juwelierslupe gibt's, keine Ahnung. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt Amazon für 1,50 oder so. Oder Wish kriegst du 2 Stück für 1 Euro tatsächlich. Funktioniert auch. Einfach eine 20-fache Lupe reicht meistens. Und dann damit hinten auf den grünen Punkt schauen. Und der grüne Punkt hat dann in der weißen Fläche ein rotes L. Das ist nicht immer so. Es gibt die Guru-Lands. Bei den Guru-Lands ist das nicht so. Die sind echt, aber die haben das nicht. Aber man sieht ein rotes L, wenn man mit dieser Vergrößerungslupe da drauf schaut, auf diesen grünen Punkt.
Die kann man aber auch nicht mit bloßem Auge sehen, oder?
Also Respekt, wenn du es kannst.
Okay.
Es ist tatsächlich so, dass es sehr schwierig bisher ist, beziehungsweise bisher ist mir noch nicht untergekommen, dass es fälschbar war, weil die Drucker da sehr, sehr, sehr genau dran sind. Und die Originalprintdatei des Rückens noch nicht geleakt wurde, immer noch nicht. Mhm. Im Vergleich halt zu den Scans, die die halt benutzen, die Faker, die einfach einen Scan machen vom Rücken, wo das einfach nicht wirklich sichtbar ist oder ersichtlich raus ist. Sowas andere Sicherheitshinweise, wie zum Beispiel den Blue Core, wenn du den seitlich die Karte legst und mit einer Lupe seitlich auf die Karte schaust, kannst du den blauen Strich auch sehen, ohne die Karte zu zerreißen. Und das ist ein Blue Core in der Mitte. Da ist es so, dass irgendwann gerade in der Corona-Zeit nochmal Blue Core Paper in den Umlauf gekommen ist aus irgendeiner Fabrik, die dicht gemacht hat. Und Faker, gerade aus China, dieses Blue Core aufgekauft haben oder auch den Black Core aufgekauft haben und da Karten rausgedruckt haben. Das ist kein hundertprozentiges Sicherheitsmerkmal mehr. Es gibt aber noch andere Sicherheitshinweise, wie zum Beispiel unten der Holostamp. Der Holostamp hat einen Kipptest. Wenn du den Planeswalker-Symbol dir anschaust und die Karte dann drehst, wird daraus normalerweise ein Mana-Symbol, ein blaues, rotes, gelbes, weißes, irgendwas. Und wenn du eine sehr, sehr gute Lupe hast, kannst du in dem mittleren Zacken des Dreizacks hochkant Magic the Gathering drinstehen sehen.
Oh, wow. Okay.
Dazu gibt es noch die Möglichkeit, mit einem Lichttest zu arbeiten und, und. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Tests und keiner ist alleine aussagekräftig. Aber wenn du auch alle machen musst, um herauszufinden, ob die Karte echt ist, dann ist sie wahrscheinlich schon echt. Ja. Es gibt ganz viele Leute, die schwören auch auf einen Wiegetest oder auf einen Dicke-Test und was nicht alles, wo ich sage, mit der Zeit kriegt man einfach die Erfahrung, wie so eine Karte aussieht. Und das Problem ist, dass Wizards halt, haben wir auch schon öfter gesagt, Quality Control nicht mehr vorhanden ist und wir wirklich unterirdische Drucksachen haben. Wir hatten jetzt gestern eine Judge-Konferenz, wo mehrere Random Six rumgelaufen sind, die super wenig Farbe hatten. Also sie waren einfach so, als wäre da ein schlechter Druck dran gewesen. Die sahen wie gefälscht aus. Sind sie nicht, sie waren nur in Amerika gedruckt.
Ja.
Und die anderen Double Masters sind in Japan gedruckt, die eine sehr krasse Farbe drin haben.
Ja, da habe ich aber.
Das ist je nach Ort und so weiter.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Vor allem, ich hatte heute noch oder gestern Post aufgemacht von meiner Double Masters Bestellung. Da habe ich mir Tense District Legion erst geholt. Und die waren auch sehr lasch. Ich hatte die quasi mit meinen alten aus War of the Spark noch daneben gelegen, den deutschen vom Pre-Release damals. Und es war wirklich wie so ausgebleicht. Das war wirklich krass, den Kontrast da zu sehen. Und wahrscheinlich hast du auch schon, wenn du mehrere Karten dir diesbezüglich mal angeguckt hast, also ich kannte von diesen Fähigkeiten, also von diesen Checks, dass ich bis jetzt gerade keinen. Also ich muss vielleicht mal dein Video gucken dazu und diese ganzen Tests mal sehen. Weil ich glaube, man kann das schon sehr viel, sehr schnell abchecken. Gerade Sachen, die halt nicht so lang gehen, wie halt, ne, kurz gucken, umdrehen, ist da das Mana-Symbol sichtbar und so weiter. Das klingt schon echt sehr cool. Und ich glaube, man kann viel mit einer Lupe auch einfach herausfinden. Und vor allen Dingen geht das ja dann irgendwann an einen Punkt mit den Fakes, wo ich mir denke, lohnt sich der Aufwand für die Faker noch? Weil du dann irgendwann denkst,
ja.
Also wahrscheinlich schon, weil du kannst quasi einfach Geld drucken mit Magic the Gathering-Karten, aber trotzdem ist es halt irgendwie so, wenn du halt diesen blauen Core unbedingt brauchst, damit die Karten gut wirken oder damit man die halt nicht erkennt als Fake, lohnt sich dann der Aufwand noch? Wahrscheinlich schon.
Also ich habe schon ein gefälschtes Basic Land gesehen.
Oh wow.
Dementsprechend, das ist denen egal, was die fälschen. Die haben davon meistens keine Ahnung. Und dementsprechend würde ich halt da auch wirklich sagen, die Sachen, die auffallen, sind die teuren Sachen. So was wie Fetchländer schaut man oftmals nach. Ich hatte schon einen Kollegen, der nicht nachgeschaut hat und dann gemerkt hat so, okay, war da nicht eigentlich ein Holostamp auf dieser Karte? Und dann war der Fälschung halt kein Holostamp oder so. Das gibt's auch, aber grundsätzlich ist es so, wenn du 5 oder 6 Tests machen musst, um herauszufinden, ob die Karte echt ist, dann ist sie wahrscheinlich echt.
Ja,
auch wenn die Karte, die ihr daneben legt, vielleicht eine raue Oberfläche und eine glatte Oberfläche hat, dann ist die eine halt in Amerika gedruckt, und die anderen Belgien.
Ja, auf jeden Fall Augen auf beim Kartenkauf. Aber auf jeden Fall danke für die Ausführungen und danke an die Fragen, an alle Fragensteller, sowohl auf Instagram als auch auf Discord. Ich glaube, ich mache das auf Instagram mal ein bisschen häufiger, gerade so vor Aufnahmen oder vor diesen Lives. Das finde ich eine sehr coole Geschichte. Also in dem Sinne sind wir auch quasi schon in Anführungszeichen, durch mit dem Livestream, mit Radio Ravnica Live Folge 2. Mir hat's mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich find's sehr, sehr cool, dass wir das jetzt so etablieren. Und vor allen Dingen, ich hab's am Anfang schon ein bisschen ausgeführt. Das wird halt jetzt so ein bisschen, habe ich so im Gefühl, unser Format für die ganzen Sachen, wenn ihr uns fragt, hey, macht doch mal was zu Modern, macht doch mal was zu, welche Staples soll ich mir kaufen? Was soll ich mir, ne, wie steige ich richtig ein? Wo uns im normalen Radio Ravnica in Anführungszeichen so ein bisschen die Zeit fehlt, weil wir natürlich ein bisschen an Aktualität gebunden sind, so können wir ab und zu eigentlich mal so einen Livestream machen, wo wir einfach sagen, hey, schickt uns Themen, die ihr schon immer mal haben wollt. So ein bisschen ist ja auch Ask Us Anything dafür da, aber da können wir die dann wahrscheinlich nicht so in der Tiefe rausgehen. Aber es macht halt einfach immer wieder Spaß, einfach zu labern, mit euch zu interagieren. Ich meine, wir haben noch vor Radio Ravnica bin ich auf einmal in eine Legacy-Diskussion gekommen, obwohl ich da eigentlich kaum konnte so Kompetenzen drin habe oder sowas. Deswegen finde ich das einfach immer sehr spannend, da auch mit der Community zu quatschen. Und ja, Marc, danke, dass du wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und nochmal besonderer Dank an alle Follower bzw. Twitch-Subs, die über den Stream reingekommen sind. Ich gehe einfach mal alle durch, um alle mal zu nennen. Wir haben einmal Ice Cream Samurai 2314, Fluf, dann Jazz EU, Wasserfallschirm, Kolum 1337, Comet of Legends, dann Bartimus 1992 mit den Follows und dann haben wir noch Awesome Arne, Darkwolf 88 und Bartimus 1992. Vielen Dank für eure Prime-Subs, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, sowohl hier in den Livestreams als auch natürlich beim regulären Radio Ravnica Podcast, auch für YouTube, auf Patreon. Das bedeutet uns alles unfassbar viel. Wir nutzen das Geld echt, um uns immer weiter auszubauen mit neuer Hardware, mit mehr Zeit und allem drum und dran. Also vielen, vielen Dank dafür euren Support. Und wir wünschen euch noch eine schöne Woche und wir hören uns spätestens nächsten Freitag wieder zu einer komplett neuen Folge Radio Ravnica. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.